freue mich richtig, das heute Morgen tun zu dürfen, zu euch zu sprechen und ja, einfach hier zu Gast zu sein. Und ich möchte jetzt einfach was mit euch teilen, was ich auf mein Herz bekommen habe von Gott, was für mich ganz, ganz besonders ist, aber was ich auch weitergeben möchte. Ich predige nicht zu euch, sondern ich predige zu mir und zu euch, weil Jesus mit uns auf dem Weg ist. Und sein Geist soll heute Morgen sprechen, durch mich, nicht meine Worte, sondern Gottes Worte sollen heute in eure Herzen kommen. Und deswegen möchte ich jetzt noch genau dafür beten. Jesus, danke dafür, dass wir dir die Ehre geben dürfen an einem Sonntagmorgen. Und es ist nicht nur auf den Sonntagmorgen beschränkt. Aber ich bete jetzt, dass du heute Morgen sprichst durch deinen Geist, dass du uns erwischst, da wo wir gerade sind, dass du das uns gibst, was wir gerade in unserer Lebenssituation brauchen, ganz individuell mit dem, wie wir gekommen sind. Segne du uns. Amen. Amen. Ihr seht es vorne, 5 Prinzipien eines Nachfolgers. Das ist der Titel, wenn du dir heute ein paar Notizen machen möchtest oder das zu Hause nochmal nacharbeiten möchtest. 5 Prinzipien eines Nachfolgers. Darum soll es heute gehen, denn ich sehe mich und ich sehe euch, viele Menschen hier, wo ich weiß oder wo ich vermute, ihr seid mit Jesus unterwegs. Wir sind zusammen mit Jesus unterwegs. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und denkst, schön, wenn es viele sind, ich bin es nicht, du bist genau richtig hier. Auch das, was ich heute Morgen zu sagen habe, ist genauso auch für dich und es kann dir helfen. Aber ich glaube, dass viele Menschen hier sind, die sagen, ja, ich bin schon 20, 30 Jahre oder noch länger oder seit kurzem mit Jesus auf dem Weg. Wir sind Nachfolger. Wir sind mit Jesus unterwegs. Und immer wenn es darum geht, unterwegs zu sein, auf einer Reise zu sein, auf einer geistlichen Reise oder auch auf einer Lebensreise, dann haben wir mit den Worten Berufung was zu tun. Was ist der Sinn meines Lebens? Was kommt nach meiner Schulzeit? Was kommt nach meinem Studium? Und ich nehme euch ganz kurz mit rein. Ich habe ein bisschen was von mir gerade ganz kurz erzählt. Warum ist es ein Handwerker, der eine Berufung hat, Kirche zu bauen? Ich habe eine ganz normale Ausbildung als Elektriker gemacht. Ich habe in dem Beruf gearbeitet und habe irgendwann gemerkt, Gott hat noch was anderes mit mir vor. Gott möchte mich auch in einem anderen Bereich gebrauchen, seine Kirche zu bauen, sein Reich mitzubauen. Und was braucht man dafür? Man muss auch ein bisschen Verständnis von Theologie haben. Und ich bin zur Bibelschule gegangen und ich war voller Feuer. Ich habe Bibelschule 3 Jahre gemacht und ich war nach 3 Jahren fertig. Ich dachte, okay, let's go, Jesus, ich bin am Start, wir können losziehen. Aber so war das nicht. Das war meine Vorstellung, das war mein Wunschgedanke. Und ich sage euch so, wie es ist, dass ich bis zu diesem Punkt, in dem ich im Rahmen der Kirche im Pott auch angestellt werden durfte als Pastor, es hat 7 Jahre gedauert. Und ich habe in diesen 7 Jahren Zweifel gehabt. Ich habe in diesen 7 Jahren Fragen gehabt. Gott, war das alles ein Trugschluss, was ich damals gehört habe, dass du eine Berufung auch in einem anderen Bereich auf meinem Leben hast? Ist das verschwendete Zeit? Habe ich hier irgendwas, waren es meine eigenen Wünsche, die da im Mittelpunkt standen? Wann ist der richtige Zeitpunkt, Gott? Kennst du die Frage? Wann ist der richtige Zeitpunkt, irgendwas zu tun? Einen Partner zu finden, einen Beruf auszuwählen, seinen Arbeitsplatz vielleicht zu wechseln? Wo soll ich hingehen? All diese Fragen kennen wir doch, oder? Und es gibt Menschen in der Bibel, ich sage bewusst Gott sei Dank, die uns da echt zum Vorbild werden, die das schon durchlebt haben und wo wir reinschauen können und sagen, da wo ich Fragen habe, wo ich Zweifel habe, wo du das hast, dann dürfen wir in die Bibel schauen und dürfen Menschen entdecken, wow, denen ging es genauso wie mir. Denen ging es genauso wie mir in diesen 7 Jahren, denen ging es genauso wie dir, vielleicht in der jetzigen Lebenssituation. Und manche bewundern einen Paulus, andere vielleicht einen David, tolle Männer, Männer Gottes, Männer des Glaubens, aber ich möchte mir mit euch heute eine Person angucken, mit der ihr wahrscheinlich nicht rechnen würdet. Es geht nämlich um Shamgar. Wer ist Shamgar? Shamgar ist eine Person aus der Bibel und wir finden ihn in 2 Versen. Und das ist im Richterbuch, aber dazu kommen wir später. Zu den Versen kommen wir später, wo wir ihn finden. Das Richterbuch, kurz als Kontext, ist ein Buch, wo das Volk Israel unterwegs war und kein König hatte. Und es war eine schwierige Phase. Sie hatten die Berufung oder die Verheißung bekommen, ihr werdet nach Kanaan, in das gelobte Land kommen. Das ist das Versprechen, was Gott gemacht hat. So, nun gab es aber keinen König. Was macht ein König? Ein König übernimmt Verantwortung, er geht voran, er gibt Vision, er sagt, wo es lang geht. Das ist wichtig. Das brauchen wir in unseren Familien, wir brauchen das in unseren Berufen, wir brauchen jemanden, der vorangeht, der Verantwortung übernimmt. Und das hatten die Menschen der damaligen Zeit nicht. Und das war ein riesiges Problem vom Volk Israel, diese Zerrissenheit. Wir haben eine Verheißung, wir wissen eigentlich, wo es hingeht, wir können aber nicht aus uns alleine heraus, weil uns der Anführer fehlt. Wir wünschen uns einen König. Josua ist gestorben, wer wird das Volk anführen? Die Wüstengeneration, die Menschen, die diese ganze Wanderschaft miterlebt hat, die wurde immer weniger, weil sie älter geworden sind, weil welche gestorben sind. Und diese neue Generation, die nach der Wüstengeneration kam, die dachten so, was ist das, was mir Halt gibt? Wo geht's hin? Ich weiß es nicht. Und ich versuche es einfach so gut wie möglich zu beschreiben, um dass wir uns da reinversetzen. Wie ging es dem Volk? Es war aufgeschmissen. Aber nicht nur der Wunsch nach einem König war ein Problem, was das Volk hatte, sondern das andere war, dass sie immer wieder mit Angriffen zu kämpfen hatten. Angriffe von anderen Völkern, Angriffe von Ländern, von Herrscharen, die auf ihr Land scharf waren, die auf ihr Hab und Gut scharf waren und die einfach gegen das Volk Israel waren. Und es gab dieses Volk der Philister. Ein Reitervolk, was immer wieder den Israeliten Probleme gemacht hat, immer wieder für Krieg gesorgt hat, immer wieder angegriffen hat. Und so haben wir diese zwei Probleme nebeneinander stehen. Zum einen diese innere Zerrissenheit. Wie geht's weiter? Ich will weitergehen, aber ich stehe hier. Und obwohl ich meiner Verheißung bewusst bin, kann ich nicht gehen, weil mir mein Anführer fehlt. Und ich möchte gerne das auf dich heute Morgen ummünzen. Da, wo du vielleicht denkst, eigentlich weiß ich, was Gott in meinem Leben vorhat. Eigentlich weiß ich, was mein Platz ist. Aber mir fehlt der, der vorangeht. Mir fehlt diese Klarheit, dieser Blick nach vorne. Und zum anderen, wie das das Volk Israel hatte, kommen immer wieder Angriffe. Und das können Stimmen in deinem Kopf sein, die dir sagen, du bist nicht gut genug. Es reicht nicht aus. Zweifel, die gesät werden. Kämpfe, die vielleicht in deinem Herzen sind. Bin ich vielleicht Teil von der Wüstengeneration? Im Bild gesprochen heute ist vielleicht meine Zeit, wo ich praktisch in Gemeinde Gas gebe, ist die vielleicht vorbei. Und ich nehme direkt einen Satz vorweg. Ich habe letztens eine richtig starke Aussage gehört. Bei Gott gibt es keine Rente. Deswegen ist jeder heute angesprochen hier. Egal wie jung du bist, egal wie alt du bist, bei Gott gibt es keine Rente. Gott hat eine Berufung für dich und für dein Leben. Es ist egal, wie alt das Werkzeug ist, was du in deiner Hand hältst, oder ist egal, wie neu es ist. Und genau da möchte ich heute drauf schauen mit euch, wie es dieses Vorbild, was ich rausgesucht habe, der Shamgar gemacht hat und dass er auch nicht nur mir, sondern auch dir heute Morgen zum Vorbild werden kann. Wir kommen zu den Bibelversen, die stehen in Richter 3, Vers 31 und in Kapitel 5, Vers 6. Ich fange an mit Richter 3, 31. Dort steht, auf Ehud folgte Shamgar, der Sohn von Anat. Er erschlug 600 Philister mit einem Rinderstecken und rettete Israel auf diese Weise. Ein Mann, 600 Philister, geschlagen mit einem Rinderstecken. Und damit es uns hilft, diesen Kontext besser zu verstehen, Kapitel 5, Vers 6, der zweite Vers in der gesamten Bibel, wo diese Person auftritt, da heißt es, in den Tagen von Shamgar, Anats Sohn, und in den Tagen von Jael mieden die Menschen die Hauptstraße, die Reisenden hielten sich an die schmalen Seitenwege. Die Menschen waren verängstigt. Vers 6 zeigt uns nochmal diesen Kontext. Die Menschen hatten Angst vor Angriffen. Sie hatten Angst davor, dass etwas Schlimmes passieren würde. Deswegen haben sie sich versteckt, sie sind auf den Seitenwegen gegangen. Und sie hatten Angst. Und jetzt schauen wir uns diesen Shamgar an, den wir viele, kennt jemand den Shamgar? Hat den schon mal jemand gehört? Einmal Handzeichen? Irgendjemand, der in der Bibel diesen Namen gelesen hat? Okay, so ging es mir auch. Wir haben ihn an diesen zwei Stellen. Aber wisst ihr, was ich besonders finde? Das steht in den Tagen von Shamgar. Und wir kennen das früher in der Bibel, da hieß es, in den Tagen von Moses etwas passiert. Oder in den Tagen von, wen habe ich noch als Beispiel? Von Elia. ist dieses oder jenes passiert. Es wurden oft für diese Zeitangabe besondere Persönlichkeiten genommen. Und jetzt haben wir diese Person nur an zwei Stellen stehen, aber es ist die Rede in den Tagen von Shamgar. Das heißt, dieser Mann hat eine gewisse Zeit geprägt und diese Zeit ist wichtig, sonst würde das hier nicht in dieser Art und Weise stehen. Wir sprechen heute von 2024 und wir haben Zahlen. Das war damals nicht der Fall. Heute würden wir vielleicht in den Tagen nach Corona sprechen oder in den Tagen von Scholz, wie auch immer das sein mag. Aber ich möchte euch diese fünf Prinzipien jetzt aufschlüsseln, die dir und mir heute Morgen helfen, in einer Lebenssituation, wo man Fragen hat, wo man Zweifel hat, wo man vielleicht nicht weiß, wie geht es die nächsten Jahre weiter? Was ist mit meiner Berufung? Wo ist mein Werkzeug? Was meint er damit? Was hat Gott mit mir in meinem Leben vor? Und diese fünf Prinzipien, hoffe ich, helfen dir, darauf eine Antwort zu finden. Das erste ist, finde deinen Moment. Finde deinen Moment. Kennt ihr das, dass man in seinem Leben Punkte hat und sagt, wenn, auch ganz konkret zu Gott, wenn ich irgendwann mal dieses oder jenes habe oder an dem Ort bin, dann bin ich bereit, Vollgas für dich zu geben, Gott. Wenn ich genug Finanzen habe, wenn ich einen Job habe mit genug Geld, Summe X, was auch immer das sein mag, dann bin ich bereit, meinen Zehnten zu geben. Vorher kann ich das nicht. Oder wenn du mich versorgst mit einem Job, der perfekt ist, der gut genug ist, dann kann ich auch einen Tag reduzieren in der Woche und habe einen Tag in der Woche, wo ich mich in der Gemeinde mehr investieren kann. Ich kenne so aus, ist ein bisschen karikiert, aber diese Sprüche kennen wir doch. Wann ist der richtige Moment? Was mache ich nach der Schule? Wie lange kann ich mir auch meine Auszeit gönnen? Was kommt nach meinem Studium? Zu welchem Arbeitgeber gehe ich? Und ich glaube ganz ehrlich, dass es nicht, wir dürfen diese Momente suchen, aber ich glaube, dass es nicht unsere Hauptaufgabe ist, nach diesen Momenten zu suchen, weil ich davon überzeugt bin, dass es diese Momente en masse gibt in unserem Leben. Aber ich glaube, wir verlieren oft diesen Blick, sie zu finden, sie als diese Momente zu identifizieren. Gott, wo ist der Moment, wo du mich gebrauchen willst? Und es muss nicht immer diese Berufung sein, die vom Himmel herabkommt, sondern es sind die kleinen Dinge im Alltag, im Umgang mit deiner Familie, im Umgang an deinem Arbeitsplatz, im Umgang bei den Hobbys, denen du nachgehst. Das sind Momente, in denen Gott dich gebrauchen möchte. Finde deinen Moment. Die Bibel erklärt nicht, wie die Philister angekommen sind oder warum die Philister ausgerechnet bei Shamgar vorbeigekommen sind. Es gibt Situationen, die sind so. Die Philister waren da und er musste diese Situation so nehmen. Und dieser Shamgar konnte sich die Situation nicht aussuchen. Der Moment war da. Er hatte keine Alternative. Und die Bibel sagt nicht, warum sie zu ihm kamen. Die Bibel sagt nicht, wie sie zu ihm gekommen sind. Die Bibel spricht nur davon, dass dieser Mann die 600 Philister mit einem Rinderstecken erschlagen hat und auf diese Weise Israel gerettet hat. Was ist nun dieser Rinderstecken? Ein Rinderstecken, ich habe mal einfach recherchiert, das kann man nachlesen, das ist ein in dieser Zeit übliches Gerät, Werkzeug oder Gabe. Für mich sind das Dinge, die heute Morgen zusammengehören. Es ist ungefähr 80 cm bis 1,20 m hoch. Ich würde hoch, lang, wie auch immer, ein Stock, der vorne angespitzt ist. Und dieser Rinderstecken hatte zwei Aufgaben, relativ klar nachvollziehbar. Das eine war, dass dieses Gerät, dieser Rinderstecken dafür da war, Rinder zusammenzutreiben oder Schafe, Vieh. Und das andere war, diese Viehherde vor Angriffen von wilden Tieren zu schützen. Worauf lässt es uns schließen? Weil mir ist wichtig, auch da reinzugehen und nicht irgendwas da rein zu interpretieren, was nicht da ist. Aber für mich ist es eine logische Schlussfolgerung, dass dieser Shamgar ein Bauer war, ein Landwirt. Seinen Tag hat er damit verbracht, sein Vieh zu hüten, auf sie aufzupassen. Und jetzt kommen mit einmal diese 600 Philister und Shamgar steht auf der Wiese, hütet seine Schafe oder seine Ochsen oder was auch immer es war. Und er dreht sich um und auf einmal stehen die 600 Philister hinter ihm. Nein, so war es mit Sicherheit nicht. Denn ein Heer von 600 in Rüstung steckenden Soldaten auf Pferden, es war ein Reitervolk, die kommen nicht ohne Aufsehen. Man wird sie schon am Horizont gesehen haben. Man hört die Rüstung klappern. Man hört das Trampeln der Pferde. Man hört die Schwerter und die Speere. Ich stelle es mir vor, wie in etlichen Filmen, die man in dem Genre schon gesehen hat. Und es wirbelt Staub auf, denn das Land, wo das stattgefunden hat, war eine Wüste. Es war trocken, es war dürr. Und er hatte zwei Optionen. Ich glaube nicht, dass er viel Zeit gehabt hat, sich einen Schlachtplan zu überlegen oder irgendwas in Hinterhalt auszuhacken. Es gab diese zwei Optionen. Entweder ich hau ab, ich nehme die Beine in die Hand und ich sehe zu, dass ich laufe um mein Leben, um vor diesem Feind zu entkommen. Und das Zweite ist, er bleibt und kämpft. Und ich frage mich, was diesen Mann dazu gebracht hat, aber Shamgar blieb und Shamgar kämpfte und Shamgar gewann. Und das finde ich faszinierend. Er hat einen Auftrag gehabt, an dieser Stelle für sein Volk einzustehen und zu kämpfen. Und ich frage mich heute, wo ist dein Kampf? Was sind deine 600 Philister? Sind es vielleicht Finanzen? Ist es vielleicht eine Beziehung, um die du gerade kämpfst, mit der du gerade kämpfst? Ist es Priorität auch deinem Gott gegenüber? Schule, Uni, Arbeitsplatz, Freunde, Familie, der Sportverein. Ich glaube, wir alle haben unsere 600 Philister in unserem Leben. Wenn du sie nicht hast, freu dich, sei dankbar dafür. Aber lass uns auch damit rechnen, dass es passieren kann, dass sie kommen. Und dann ist es gut, dass wir gut gerüstet sind und dass wir gewappnet sind für das, was kommt. Mein zweites Prinzip ist, fang da an, wo du bist. Wir haben den Moment identifiziert und das Zweite ist, fang da, wo du bist. Es ist egal, ob wir in Dortmund sind, in Berlin, in Köln oder woanders auf dieser Welt. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir es nicht von einem Ort abhängig machen. Der Shamgar hatte keine Option, sich an einen anderen Ort zu wählen. Er musste da anfangen, wo er war. Gott fängt aber auch klein an. Kennt ihr das? Ich hatte das früher als Kind, wenn es um die Frage geht, möchtest du wirklich Gott nachfolgen? Von ganzem Herzen. Ja, ich möchte. Möchtest du dein Leben mit ihm verbringen? Ja, ich möchte. Und dann kriegst du nochmal die Frage gestellt, bist du wirklich bereit, dass Gott alles mit dir tun darf? Und dann möchtest du ja ein guter Nachfolger sein, ein guter Christ. Ja, eigentlich ja, aber was ist, wenn Gott mich nach Afrika schickt als Missionar? Da möchte ich nicht hin. Das ist so diese Aussage, die man manchmal hört, aber ich sage euch ganz ehrlich, und das durfte ich auch erleben, Gott kennt dich. Und Gott weiß auch, was dein Herz für schlägt. Gott weiß auch, was er in dich hineingelegt hat. Und er wird dir nichts zumuten, was du nicht bewältigen kannst. Er wird dir keine Herausforderung in dein Leben stellen, wo du dran verzagen wirst, weil er dir Gaben an die Hand gibt, weil er dir Werkzeuge an deiner Hand gibt, mit denen du arbeiten kannst, mit denen du unterwegs sein darfst und mit denen du deine Kämpfe kämpfen und gewinnen kannst. Fang da an, wo du bist. Und ich komme jetzt schon zu meinem dritten, und es ist so der von 5 Punkten, ist der dritte Punkt, steht in der Mitte. Und das ist so meine Kernaussage. Deswegen vielen Dank nochmal, Daniel, für die Werkzeuge, die das wirklich gut veranschaulichen. Denn mein dritter Punkt ist, gebrauche deine Werkzeuge. Und mit Werkzeugen meine ich ja auch einen Hammer, der echt stark aussieht. Aber ich meine die Werkzeuge, die du in deiner Hand hältst. Deine Gaben, deine Berufung, deine Werte, die Gott in dich hineingelegt hat. Die sind wertvoll. Jeder, der heute Morgen hier sitzt, du darfst jetzt gerade, auch wenn du nicht weißt, was es ist, du bist begabt, du bist geliebt, du bist Kind Gottes und er hat dich so wunderbar gemacht, wie du bist. Und du kannst deine Hand öffnen und auch wenn da jetzt nichts drin liegt, da liegt eine Gabe drin, die entweder so aussieht wie diese Rohrzange, fast schon unbenutzt, dann möchte ich dich ermutigen, benutze sie. Setze sie ein für das Gute. Oder vielleicht sieht es so aus und du hast schon dein ganzes Leben diese Gabe eingesetzt und bist zum Segen für andere geworden. Dann ermutige ich dich, das weiterzutun. Gebrauche deine Werkzeuge. Und wenn wir uns die Geschichte von dem Shamgar angucken, was war sein Werkzeug? Er hatte keinen Bogen, er hatte kein Schwert, er hatte keinen Speer. Und es ist auch nicht die Rede davon, dass er ein Schild hatte, mit dem er sich hätte schützen können. Das Einzige, was dieser ich nenne ihn einfach mal, kleine Mann hatte, weil er irgendwie so alleine war. Mir tut er einem leid in dieser Geschichte. Es war sein Rinderstecken. Das war sein Werkzeug. Dieser 1,20 Meter lange Holzstock gegen 600 Philister, wo du denkst, eigentlich kann ich doch direkt einpacken. Und vielleicht bist du auch gerade in einer Lebenssituation mit einer Herausforderung und guckst auf dein Werkzeug und denkst, wie passt das zu meiner Herausforderung? Es passt, weil Gott es dir in die Hand gegeben hat. Und wenn ich mir diesen Kampf versuche, bildlich vorzustellen, so ein bisschen auszumalen, ja, ich packe da auch Fantasie mit rein, dann sehe ich ein Schlachtfeld, wo der erste Gegner auf den Schamgar zukommt und dann wird zack der erste erledigt, dann kommt der zweite, dann kommt der dritte, vierte, fünfte, sechste, bis die 600 Männer erledigt wurden. Wie sieht dieses Schlachtfeld aus? Überall muss doch, da müssen doch Schwerter liegen, da müssen Speere, Schilder, Bögen, was auch immer, da liegt so viel Material, wo ich mir denke, warum nimmt der Mann nicht seinen Stock, schmeißt den weg, nachdem er vielleicht hat er Glück gehabt beim ersten und zweiten, und dann würde ich mir doch ein Schwert packen und ein Schild in die andere Hand oder noch ein Speer mit dabei, eine bessere Waffe. Aber weißt du was, ein Schwert, ein Speer, ein Bogen wäre für Schamgar gar keine bessere Waffe gewesen, gar keine bessere Gabe, gar kein besseres Werkzeug. Und es ist so oft dieses menschliche Denken, was ich auch bei mir immer wieder feststelle. Ich gucke nach links, ich gucke nach rechts und denke, boah, der ist doch, hat doch eine viel bessere Gabe als ich. Boah, der kann doch viel besser reden als ich. Aber der Schamgar war sich dessen bewusst, was er in seiner Hand hielt, nämlich seinen Rinderstecken. Er hat sich nicht für etwas anderes entschieden. Nein, Schamgar hat sich auf das verlassen, was er hatte, was er zur Verfügung hatte. Und ich glaube, dass dieser Rinderstecken einfach so Teil von ihm war. Er wird mit Sicherheit etliche Tiere damit überwältigt haben, um seine Herde zu schützen. Er hat mit diesem Werkzeug seine Herde zusammengetrieben. Das war so sein, dieser Stock war so sein Buddy an seiner Seite. Ohne den Stock gehe ich nicht raus. Dieser Stock war sein Begleiter. Er wusste um seine Qualität. Er wird ihn wahrscheinlich selbst gebaut haben. Er wusste, das ist von guter Qualität, das ist meine Waffe. Und mit diesem Werkzeug, mit dieser Gabe, mit diesem Stock kann ich jeden Kampf gewinnen. Und ich möchte heute Morgen sagen, wenn du das in deiner Vergangenheit getan hast, guck nicht nach rechts oder nach links, sondern guck auf dein Herz. Guck auf das, was Gott in dich hineingelegt hat, an dem Guten, was er in dich hineingesät hat. Und wenn es die unangetastete Rohrzange ist, dann gebrauche sie und ich verspreche sie, sie wird dich begleiten in deinem Leben. Und sie wird auch Macken abkriegen, aber sie wird Geschichte mit dir schreiben. Deine Gabe, die Gott in dich hineingelegt hat. Und weil wir jetzt an einem Punkt stehen, wo wir wissen, was ist mein Augenblick? Finde deinen Moment. Ich weiß, die Zeit ist gekommen. Egal wie alt du bist, egal wo du gerade in deinem Leben stehst, der Moment ist da, jetzt und hier, heute Morgen. Ab morgen geht's weiter. Fang an, das Zweite, fang an. Du musst nicht warten. Das Dritte, gebrauche dein Werkzeug. Und jetzt stehst du oder ich stehe hier mit meiner Gabe in meiner Hand, ich kenne meinen Zeitpunkt und ich will morgen mit Gott an meiner Seite in meine Woche gehen. Das ist mein Gebet, dass du das genauso kannst. Aber weißt du, ich möchte da nicht aufhören. Ich möchte nicht stehen mit meiner Gabe, mit meiner Waffe. Mit meiner Waffe ist in dem Zug komisches Wort. Ich nehme Werkzeug oder Gabe. Sondern das vierte Prinzip ist, Schritte im Glauben wagen. Schritte im Glauben wagen. Lass uns kurz über diese Situation nochmal nachdenken, in der dieser Schamgar gerade war. Und lass uns mal kurz überlegen, was passiert ist. Der Zeitpunkt ist da, er wusste, ich komme hier nicht weg, ich nehme die Herausforderung an zu kämpfen, ich bin an dem Platz, ich habe mein Werkzeug und ich bin mir der Qualität bewusst. Aber ich muss weitergehen. Die nächste Tür steht auf. Und die Tür war nicht nur der Kampf gegen den Philister, sondern es ging für Schamgar ja auch weiter. Wir lesen nicht mehr von ihm, aber ich möchte dir heute Morgen sagen, da wo eine offene Tür ist, geh durch. Du kannst nur entdecken, was dahinter ist, wenn du durchgehst. Egal wie gut gerüstet wir sind. als gute Nachfolger, als Nachfolger, die Gott gebrauchen möchte, in seinem Auftrag hier auf dieser Erde, hier in Dortmund zu dienen, wir müssen einen Schritt durch die Tür gehen, um zu sehen, okay, wie geht's weiter? Wo ist ein Mensch, dem ich heute dienen kann? Wo ist mein Nächster, an dem meine Gabe zum Einsatz kommen kann? Wen darf ich lieben? Aber ich weiß, dass auch diese Punkte im Leben immer wieder kommen. Diese Frage ist, fällt die Tür gleich wieder zu? Ich habe erlebt, dass in meinem Leben Türen zugefallen sind, wo ich dachte, dass sie offen sind. Ob das in Beziehung ist, ob das im Beruf ist, ob das in Familie ist, da erleben wir Enttäuschung. Wir erleben Enttäuschung auf dieser Erde. Und wir haben erlebt, dass Türen zugehen. Aber ich glaube und bin überzeugt, dass die Konsequenz nicht sein darf, dass wir stehen bleiben, sondern dass wir in der Gewissheit, dass Gott mit ist, dass Gott mit dir unterwegs ist, in deiner Vision, in deinem Auftrag, in deiner Berufung, wir weitere Schritte gehen sollen durch die nächste Tür. Ich habe noch einen Bibelvers aus Prediger 11, Prediger 11, Vers 4, dort steht, wer auf den Wind achtet, der sät nicht, und wer auf die Wolken sieht, der erntet nicht. Ein Mann, der etwas pflanzen möchte und nur auf das perfekte Wetter wartet, wird am Ende nichts warten. Das ist genau das, was ich eingangs gesagt habe. Wenn der Zeitpunkt erst gekommen ist, dann gehe ich los, dann mache ich das. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Ich glaube, es gibt für nichts den perfekten Zeitpunkt. Es war damals, als ich meine Frau geheiratet habe. Ja, wann heiraten wir? Eigentlich, wir waren beide noch nicht berufstätig. Was ist denn, wenn, haben wir genug Finanzen überhaupt? Und haben wir eine Wohnung, wo sollen wir hinziehen? Wenn man danach geht, dann wären, glaube ich, viele Leute nicht verheiratet. Viele Menschen würden keine Beziehung führen. Manche hätten nicht den Beruf, den sie hätten. Wenn diese Fragen uns immer wieder daran gehindert hätten, weiterzugehen. Weitergehen. Es braucht Mut und es braucht Vertrauen. Das weiß ich, absolut. Aber ich wünsche mir für mich und ich wünsche mir für jeden von euch heute Morgen, dass das unser Gebet ist. Gott, schenk uns Mut und schenk uns Vertrauen, dass wir mit deiner Hilfe, mit deinen Werkzeugen mutige Schritte in unserem Leben gehen dürfen. Und mein fünftes Prinzip eines Nachfolgers, mein letzter Gedanke ist, wir sind ständig unterwegs. Wir bleiben nicht stehen. Auch wenn wir durch die erste Tür gehen, wir gehen durch die zweite und wir gehen durch die dritte, weil Gott hat eine Reise für uns vor. Und ich komme nochmal auf das Zitat, bei Gott gibt es keine Rente. Es geht immer weiter, egal wie alt du bist. Wir sind ständig unterwegs. Es gibt in der Schweiz einen Berg. An diesem Berg kann man eine Bergtour machen, wie an vielen Bergen. Und es braucht für diese Wanderung von diesem Fuß des Berges bis zum Gipfel brauchst du einen Tag. Das ist eine Tageswanderung. Und man darf, weil es natürlich anstrengend ist, den ganzen Tag zu wandern, man darf eine Pause machen. Man darf eine Pause machen. Gegen der Mittagszeit, da ist genau auf der Hälfte des Berges eine Hütte. Dort kann man eine Pause machen, kann lecker essen, kann den Ausblick genießen, kann eine heiße Schokolade trinken. Kühles Bier, was auch immer ihr euch gerade vorstellen magt. Aber das Wichtige ist, dass du an diesem Berg darfst du nur eine Stunde Pause machen. Und danach musst du weitergehen. Sonst kommst du nicht bis Anbruch der Dunkelheit am Gipfel an. Und es gibt diese Erfahrung, diesen Erfahrungswert, das ist jetzt keine erfundene Geschichte, dass 70% der Leute auf der Mitte bleiben. Und dort sitzen bleiben, weil sie sagen, es ist so schön hier. Ich genieße das gute Essen, ich genieße den Ausblick und ich liebe die Berge. Wenn die Kühe mit ihren Glockenläuten da über die Berghänge weiden, dann würde ich vielleicht auch sitzen bleiben. Aber nur 30% schaffen es wirklich zum Gipfelkreuz. Und am Ende des Tages kommen die Menschen nach unten, die diesen Gipfel bestiegen haben und sind dankbar und sind erfüllt, weil sie oben angekommen sind, weil sie die Reise erreicht haben. Und die anderen 70%, die ausgeruht haben, sind enttäuscht und denken, doof, ich bin stehen geblieben, ich bin nicht weitergegangen, ich habe nicht gesehen, was dort oben war, ich habe nicht gesehen, was hinter der Tür war. Und diese Geschichte soll einfach darstellen, dass es wichtig ist, weiterzugehen, nicht auf dem Ist-Zustand zu bleiben, weil Gott noch was vorhat. Für Gott geht es noch weiter. Aber auch, deswegen hinkt das Bild ein bisschen, ich habe es trotzdem mit reingenommen, weil ich es schön finde, Der am Gipfel angekommen ist, für den geht es ja auch weiter. Für den sollte es auch vielleicht im nächsten Punkt einen Berg geben, der wieder neu zu entdecken ist. Aber ich möchte euch bitten, bleib nicht stehen, sondern nimm dein Werkzeug in die Hand, was Gott dir anvertraut hat. was sich vielleicht schon bewährt hat über Jahrzehnte in deinem Leben. Aber nutze es weiter, leg es nicht zur Seite. Gott hat eine Berufung für dich. Er möchte, dass du dein Werkzeug gebrauchst. Und zum Abschluss möchte ich euch noch die Geschichte eines Mannes erzählen. Dieser Mann heißt, wie heißt er? Lars Hamilton. Lars Hamilton ist ein Extremsportler, ein Surfer. Und dieser Mann ist in der Gegend von Tahiti am Pazifik bekannt dafür, dass er die wildesten Wellen surft. Und die halsbrecherischsten Wellen. Und es ist gefährlich, weil wenn du auf einer 30 Meter hohen Welle reitest, dann kann es sein, dass du zu Fischfutter wirst, wenn du es nicht schaffst. Und Menschen haben gefragt, wie kann man denn so lebensmüde sein und so einem Sport nachgehen? Und wisst ihr, was er gesagt hat? Er selbst hat gesagt, ich selbst bin für diesen Moment geboren. Mein Leben ist Surfen. Und vielleicht hast du keinen Bezug zum Sport, zum Extremsport, zum Surfen, aber für mich war das so eine Gänsehaut. So ein Gänsehautmoment, diesen Satz zu hören. Ich bin für diesen Moment geboren. Mein Leben ist Surfen. Du bist nicht nur für einen Moment geboren, sondern du bist geboren, weil Gott etwas in dich hineingelegt hat, weil du Gottes geliebtes Kind bist und einen Auftrag hast auf dieser Erde, hier in Dortmund, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, an deinem Arbeitsplatz, in deinem Freundeskreis oder bei deinem Hobby, möchte Gott dich gebrauchen. Und für diesen 50, 60, 70, 80, 100 Jahre Moment bist du hier. Und ich wünsche mir, dass du den Moment identifiziert hast, heute Morgen, vielleicht auch heute Nachmittag noch, wenn du vielleicht was mitnehmen kannst, ich hoffe es, vielleicht auch morgen. Und dass du den Ort, an dem du bist, auch als diesen identifizieren kannst. Und ich wünsche mir, dass du in diesem Vertrauen auch auf das, was Gott in dich hineingelegt hat, vorangehen kannst und nicht stehen bleibst. Das wünsche ich mir für dich. Und wenn du möchtest, dann darfst du gerne deine Hand öffnen oder wie auch immer du machst, das magst, in deinem Herzen. Und du siehst vielleicht nicht, was deine Gabe ist, was Gott in dich hineingelegt hat. Vielleicht bist du dir aber auch voll dessen bewusst. Dann kannst du voller Dankbarkeit darauf schauen. Und ich möchte jetzt einfach für dich beten und dich segnen. Danke Gott, dass du uns so gut gemacht hast, wie wir sind. Das darf ich uns allen zusprechen. Du bist gut, weil Gott dich gemacht hat. Und ich danke dir für so viel Begabung, die hier in diesem Raum ist. Ich danke dir für diese vielen tollen Menschen, die hier sind, die du befähigt hast, die du berufen hast, deine Kinder zu sein, deine Kinder auf dieser Erde zu sein und ganz konkret hier in Dortmund zu sein. Und ich bete für jeden Einzelnen, der sich wünscht, Gott schenkt mir eine Gabe, eine neue Gabe, die ich noch nicht kenne. Oder schüttel den Rost von meinem alten Werkzeug ab, denn ich möchte es noch länger gebrauchen. Da bete ich Gott, dass du in das Leben kommst, dass du reinkommst in die Situation, dass du uns hilfst, heute und morgen Schritte zu gehen mit dir an unserer Seite und Zeugnis zu sein für das, was du getan hast. Und ich bete, dass die 600 Philister von jedem Einzelnen in deinem Namen verschwinden und dass wir es leicht haben, deine Kinder und deine Zeugen hier zu sein. In Jesu Namen. Amen.